Ich widerspreche gerne Leuten, denen lange nicht widersprochen wurde, weil sie in der Position sind, in der sie sind. Nur aus diesem Grund wird ihnen nicht widersprochen. Das macht mir wahnsinnig Spaß. Wenn ich da also jetzt nicht aus Prinzip, aber wenn ich da irgendeine Lücke finde, gehe ich da rein. Und der Outcome davon, dass es mein Learning ist, dass die das total interessant finden.
Hi, mein Name ist Saiwa Humsi und ihr hört Unterwegs mit der Schauspielerin Neelam Farooq. Stichwort Schauspielerin, was ziemlich cool ist. Neelam hat schon eine Karriere hinter sich und zwar gehört sie zu den OG-YouTube-Stars in Deutschland. Als sie 2010 ihren YouTube-Account startete, war sie noch absolute Pionierin auf diesem Gebiet in Deutschland und zeitweise war sie hier sogar die größte YouTuberin überhaupt. Diese Karriere hat sie dann aber eigenständig beendet, mit dem Wunsch, sich voll und ganz auf ihre auch schon laufende Schauspielkarriere zu konzentrieren. Und die Schauspielkarriere, die begann mit der Krimiserie Soko Leipzig, aber die meisten von euch werden sie wahrscheinlich aus dem Film Contra kennen. Aktuell ist sie in Doris Dörries neuem Film Freibad auch im Kino zu sehen. Auf der Fahrt von Berlin nach Hamburg erzählt mir Neelam, was sie aus ihrer Zeit als YouTuberin gelernt hat, warum sie sich selbst als mitdenkende Schauspielerin bezeichnen würde und welchen Punkt sie 2022 von ihrer Bucketlist streichen konnte.
Hallo Neelam Farooq.
Hallo.
Ich freue mich sehr, dass wir zusammen Bahn fahren von Berlin nach Hamburg.
Genau.
Wo du heute einen Termin hast, einen Job.
Ja.
Und das ist, glaube ich, habe gerade überlegt, unsere früheste Nicht-Bahnfahrt, wo wir als Team unterwegs sind, zu einem Interviewtermin.
Ja.
Sondern ich glaube, das früheste Interview, was wir für diesen Podcast gemacht haben.
Mann, ich kriege immer die Rekorde, die ich nicht will eigentlich.
Wirklich? Bist du so Frühaufsteherin oder nicht?
Also ich kann es schon, wenn ich aufstehen muss, mache ich das. Aber wenn ich ausschlafen kann, was bei mir auch nur bis 9, würde ich sagen, geht. Aber ja, ich stelle mir einfach nicht gern einen Wecker, egal zu welcher Zeit. Deswegen. Aber ich funktioniere trotzdem.
Es ist jetzt 9, das heißt, es geht noch. Aber am Set muss man ja auch häufig sehr, sehr früh sein. Ich weiß nicht, wie das an Filmsets ist. Da stelle ich es mir sogar noch krasser vor, weil ich frage mich immer, wie ist denn das eigentlich, wenn es so Szenen gibt, wo der perfekte Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang ist?
Ja.
Und da frage ich mich auch immer, wie wird das geplant?
Also weil du das gerade sagst, auch ich hatte tatsächlich vorletzte Woche meine früheste Abholzeit ever.
Ja.
Die war um 4.30 Uhr.
Oh.
Wir drehen gerade Manta Manta 2. Mhm. Und da ging es, ich weiß gar nicht, warum es so früh war, aber es ging auch schon mal um Sonnenaufgang und Sonnenuntergang.
Mhm.
Und das Problem ist da gar nicht so die Uhrzeit, weil wie gesagt, muss dann halt. Mhm. Aber du hast dann immer nur natürlich, weil das Licht so besonders ist, nur einen bestimmten Zeitrahmen,
ja, genau,
in dem du das dann schaffen musst.
Ja.
Aber so ist es ja auch mit Action-Szenen oder mit Dingen, die du einfach nur einmal machen kannst. Weil das heißt, wir haben das Kostüm nur einmal, wir haben das Auto nur einmal, was wir schrotten können. Wir haben, es gibt so verschiedene Sachen.
Ja.
Aber genau, das war die früheste Abholzeit. Und dann sind halt alle super fokussiert und versuchen, das hinzukriegen.
Mhm.
Und bis jetzt hatte ich da auch noch kein größeres Drama, muss ich sagen.
Aber hat man dann Druck? Hat man größeren Druck, wenn man weiß, man hat jetzt irgendwie nur, weiß ich nicht, eine halbe Stunde, weil dann steht die Sonne schon zu weit oben oder irgendwie sowas? Oder bist du mittlerweile schon so voll Profi, dass du da entspannt bist?
Also es ist so lustig, weil es ist immer nicht, ich verstehe, dass der Druck da ist und ich glaube, der ist vom Team größer da als jetzt von den SchauspielerInnen, weil das ist ja nicht meine Aufgabe in dem Sinne. Also ich versuche ja eh immer abzuliefern im besten Fall. Wir hatten das jetzt aber lustigerweise, also bei Freibad, das haben wir ja im Freibad gedreht. Und es war der schlechteste Sommer in München seit Jahren und wir erzählen halt einen Sommertag und es hat super viel geregnet, es war super kalt und jetzt habe ich den Film gesehen und es sieht aus wie Hochsommer.
Wirklich?
Und dann wirklich,
ja, wie geht denn das?
Und dann, ich weiß auch nicht, aber dann denke ich mal so, okay, ich habe Vertrauen, dass da jemand sitzt,
dass sie das
selbst
machen,
wenn wir ein bisschen überziehen oder so, das wird irgendwie geregelt und wird dann so aussehen, wie es aussehen soll am Ende des Tages.
Das ist ja auch so absurd, kann man glaube ich auch mal erklären für Menschen, die eben noch nie an einem Set waren, wenn zum Beispiel sowas passiert, wie beim Fernsehen ist das noch ein bisschen anders, weil man ist etwas flexibler. Man schreibt ja nicht vor, was für ein Wetter in dem Interview sein muss.
Mhm.
Aber ich hatte zum Beispiel letztens ein Interview, was abgedreht war, was wir aber nicht chronologisch gedreht haben.
Das ein heißt, Interview, es war so, was nicht chronologisch?
Genau, im Sinne von, du hast das gesetzte Interview, wie wir jetzt hier sitzen, gedreht, aber am Anfang gibt es ja immer noch mal so eine Szene im Fernsehen, man gibt sich die Hand und sagt Hallo.
Ach
das
so.
War das Einzige, was wir noch nicht gemacht haben, weil das woanders gedreht werden sollte.
Ja.
Irgendwie vor der Location oder so.
Und
dann hat es richtig angefangen zu schütten. Und dann ist ja eigentlich alles, was du gedreht hast, für die Tonne, weil es total, so. Weil es ja total komisch ist, wenn danach alles wieder trocken ist. Du kannst ja nicht dir mit dem Regenschirm, alles ist klitschnass, hallo sagen, wir sind klitschnass und dann siehst du danach das Interview, die Sonne scheint und so.
Stimmt.
Das, und das, dann musst du halt alles umplanen.
Stimmt, aber da hast du halt am Set immer Script Continuity für, die zum Regie-Department gehören. Und
das ist
dann
ein eigener Job.
Das ist ein eigener Job, ist einmal Script, also Drehbuch vor sich liegen haben und Texte zum Beispiel. Mhm. Und dann Continuity, die ständig im Grunde Fotos von der Ausspielung machen und gucken, an welchem Satz habe ich das Glas genommen, wann gehe ich den Schritt rüber und so weiter. Und im Grunde passen die auf alles auf, damit diese bekannten Filmfehler nicht entstehen.
Ja, ja.
Was auch ein wahnsinnig krasser Job ist, finde ich. Weil es kommen immer alle
und sagen, schon cool, aber
ich glaube sehr, nicht, dass du bei irgendeinem Job so abschalten kannst, aber da kannst du halt auf gar keinen Fall abschalten und musst immer Bescheid wissen irgendwie.
Sonst machen dich alle deswegen dafür verantwortlich.
Genau, so ein bisschen. Oder du hast halt so ikonische Filmfehler einfach.
Ja, ja.
Aber grundsätzlich ist das Ziel natürlich, keinen Fehler drin zu haben.
Ich habe gestern, glaube ich, erst einen TikTok gesehen mit einer Harry Potter Szene, wo auf einmal, wo Hermine und Ron da standen und dann war das aber nicht Ron, sondern einfach, glaube ich, das Double von dem Stunt, der wahrscheinlich vorher war. Dann haben die den da stehen lassen und dann haben ein paar Leute in den Kommentaren geschrieben, weiß jetzt nicht, kann ich jetzt nicht prüfen, ob das wirklich so war, ist, dass das anscheinend manchmal passiert, wenn es wirklich nur so für einen ganz kurzen Augenblick ist, weil das dann billiger ist.
Ja.
Weil ich, keine Ahnung, weil das Double schon da ist, ich kann es mir nicht erklären.
Ja.
Aber das ist eigentlich auch, aber beim Zuschauen finde ich das immer ganz schön, wenn man irgendwie dann doch noch ein, zwei Sachen hat, wo man merkt, irgendwie, weiß ich nicht, dann guckt man vielleicht ja auch aufmerksamer.
Lustig, mich haut das immer raus. Ich bin auch als Schauspieler, also ich sage immer, ich bin so eine sehr mitdenkende Schauspielerin, weil ich selber ganz oft auf mein Continuity achte, weil mich nimmt es in Filmen raus aus dem, dass ich da eigentlich reingezogen werden will.
Dass das finde ich,
genau, und das finde ich im Kino auf dieser großen Leinwand fast noch schlimmer, als wenn es mal irgendwie im Fernsehen oder wenn du auf dem Laptop oder auf dem Handy guckst. Da passe ich immer so total auf.
Mhm.
Aber das, was du gerade sagst mit dem, dass da andere Leute stehen, das gibt es in Deutschland gar nicht so sehr. Also auch wenn ich nicht im Bild bin, spiele ich gegen halt für meinen Kollegen oder für meine Kollegin. Aber ich habe schon oft gehört, dass es auch teilweise bei Hollywood-Produktionen ist, dass Leute wirklich gegen nichts oder gegen ein Double spielen und dann kommt der andere Schauspieler, Schauspielerin und spielt die gleiche Szene, aber eben nicht mit der Person und dann wird das so zusammengeschnitten, dass es wirklich so aussieht. Finde ich auch absurd irgendwie.
Boah, gegen nichts finde ich auch.
Finde ich auch ganz komisch. Aber das machen wir auch manchmal tatsächlich.
Ja?
Also wenn du die Kamera vor dir hast, musst du dir vorstellen, vom Blickwinkel, wenn du zu weit nach rechts guckst, kann es sein, dass es sich im Schnitt nicht ausgeht und es nicht so aussieht, als ob die sich gegenüber angucken würden. Es kommt wirklich auf den Winkel drauf an. Und dann musst du so in die Kameralinse, ganz am Rand, kleben sie dir dann manchmal so ein Klebi hin. Das ist dann dein Blickpunkt und dann spielst du da.
Ja.
Und der Kollege oder die Kollegin steht dann hinter der Kamera und spricht dich an. Aber es ist im Grunde auch wie alleine spielen.
Ja, beim Fernsehen ist wahrscheinlich das Pendant, dass man häufig Fragen, Interviewfragen nachdrehen muss. Wo dann einzeln die Interviewfragen nochmal nachdrehst.
Mhm.
Wenn du zum Beispiel nur mit einer Kamera drehst oder
so,
weil es nicht anders ging, weil nicht genug Platz ist oder was auch immer. Und dann muss man die auch manchmal alleine
dann
aufsagen.
Immer dieses
und das
Fresh bleiben,
ganz
als hätte man es noch nie gesagt.
Immer so, und so. Nilam, sag mal, also wie ist denn das dann für dich? Vergisst du dann auch manchmal deinen Text?
Das ist immer das Schlimmste oder das Lustigste, finde ich, mit Leuten, die das halt nicht ständig machen und die sich dann so doof vorkommen und die tun dir dann so leid, weil du bist so... Nee, ehrlich gesagt, kriegst du gerade einen guten Einblick in mein Leben, nämlich, dass ich mich ständig wiederhole, auch gefühlt in Interviews und so, versuchst du immer alles frisch zu halten, aber gerade in Presse- und Promophasen, es sind einfach, es sind oft die gleichen Fragen, ist ja klar, weil es an ein Thema gebunden ist.
Ja.
Dann versuchst du es aber wirklich beim 20. Mal, bist du im Kopf manchmal schon so abwesend, weil du sagst so, welches Wort ändere ich jetzt in diesem Satz, damit es ein bisschen anders klingt. Es ist immer sehr lustig.
Aber es gibt auch so Interviews von Lady Gaga oder so, wo der eine Satz, den sie sagt, so 20 Mal hintereinander geschnitten wird, wo sie immer den gleichen Satz sagt und jedes Mal so tut, als würde er ihr gerade einfallen.
Ja, das ist auch wichtig irgendwie. Aber es machen ja Comedians auch nicht anders. Mhm. Also die haben dann irgendwie ein
auch
Programm, das sprechen sie dann oder spielen sie dann im Stadion, aber auch in der Talkshow und da und versuchen einfach nur die Dinge, die Brücken zu schlagen, damit es Sinn macht irgendwie.
Ja. Ich merke gerade, wir haben auf jeden Fall ein paar Parallelen in unserem Job auf so eine weirde Art.
Ja, das glaube ich schon, oder?
Man muss viel warten, man muss sich viel wiederholen, das stimmt. Das kann man, glaube ich, gut so kurz zusammenfassen. Und mit dem Anschlussfehler Beim Radio ist es so, dass du, wenn du genau hinhörst, gibt es auch ab und zu mal Fehler oder so. Oder manchmal, früher gab es auch so Sendeausfälle, dass dann einfach mal kurz Stille war oder sowas. Und das Witzigste sind halt Momente, ist mir auch alles schon passiert, dass die Knöpfe funktionieren nicht mehr. Du drückst quasi auf dein Board, ja. Nichts funktioniert und dann hast du halt noch dein Mikrofon, das geht.
Ja.
Und dann hast du halt irgendeine Chefstimme im Kopf, die dir irgendwann mal vor 5 Jahren, als du ein Praktikum gemacht hast, erzählt hat, dass wenn der Sendeausfall länger als 1 Minute geht, geht eine Rundmail an alle Chefs der ARD Anstalt raus. Und ich weiß bis heute nicht, ob es stimmt, aber ich wollte es nie austesten.
Who knows? Bestimmt müsste sowas reportet werden oder keine Ahnung.
Ja, ja, aber dass dann so eine automatische Mail versendet
wird. Ach so, okay.
Genau, so an alle Chefs.
Das ist ja auch nochmal ich würde sagen, 90% der Dinge, die ich mache, sind nie live. Hm. Das ist natürlich immer ein Backup als Rettung, weil du weißt, der Schnitt kann es retten oder die Abnahme, die du dann bei Interviewzeilen oder keine Ahnung was Zitaten hast. Und die anderen 10% müssen dann halt sitzen oder es ist halt lustig, wenn sie nicht sitzen.
Mhm. Ja. Wie ist denn das dann für dich sowas wie, wer stellt mir die Show zu produzieren? Können wir da schon so ein bisschen drüber reden,
ja, schon.
Ohne was zu spoilern? Ist das dann, weil da bist du eigentlich in einer ganz anderen Rolle. Da bist du nicht mehr Schauspielerin, sondern eine öffentliche Persönlichkeit, wo du auch irgendwie vielleicht irgendwie dann dazu beitragen musst, dass es auch unterhaltsam ist. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es dann über so mehrere Stunden hat man ja dann auch einen Druck, dann sitzt man da neben so riesigen Comedy-Mastern und Legenden, so jemand wie Joko, der dann da ist, oder Olli Schulz, wer war noch mit bei dir dabei?
Fariadim.
Okay, Leute, die halt einfach das schon über gefühlt Jahrzehnte professionalisiert haben.
Ja.
Ist das dann auch einschüchternd oder ist es dann auch mal ganz cool, eben raus aus diesem Schauspielalltag zu kommen?
Also wer steht mir die Show ist bei mir sowas, ich habe das tatsächlich auf meine Bucketlist Anfang 22 geschrieben.
Wirklich?
Ja, weil ich finde, es ist meine Lieblingsshow im deutschen Fernsehen.
Ja.
Und ich hätte niemals gedacht, dass die mich zu diesem Zeitpunkt fragen. Ich habe gehofft, so nach dem Motto, hoffentlich fragen die mich irgendwann mal. Und dann hat sich das dieses Jahr ergeben und irgendwie diese Anfrage war gefühlt wie der Bayerische Filmpreis für mich, weil ich wirklich am Set stand und dann kam der, willst du da mitmachen? Und ich war so, what the fuck? Ja, natürlich will ich da mitmachen. Und dann, wie du sagst, kommt natürlich irgendwann so die Einsicht, okay, ich mache da halt nicht nur mit, sondern es ist eine Show, die muss unterhalten.
Ja.
Mal gucken, wie das in Kombination funktioniert, abgesehen von der Aufregung, überhaupt in der Show dabei zu sein, in dem Ausmaß, was für mich davor noch nicht der Fall war. Und dann habe ich aber nach der ersten Sendung ziemlich schnell gemerkt, dass sie da mit Olli und Fari zwei gefunden haben, die einfach so sehr unterhalten, dass ich fast dazwischen sitzen kann und zugucke und immer nur kleine Dinge einwerfe, weil die so lustig sind und sich so miteinander bekriegt und geliebt und überhaupt alles haben. Deswegen war es dann ja ein bisschen entspannter, weil ich wusste so, okay, das wird schon eine unterhaltsame Show. Und ich muss da nicht jeden Gag bringen in dem Sinne. Das ist dann auch irgendwie ganz beruhigend. Aber ich habe bei Wer steht mir die Show auch gemerkt, obwohl ich jede einzelne Folge gesehen habe, dachte ich immer, es ist eine Spielshow. Und dann sitzt du da und merkst, nee, es ist eine reine Quizshow. Es wird komplett verpackt als Spielshow, damit es unterhaltsam ist. Aber eigentlich hat es schon was mit Wissen zu tun. Es ist jetzt nicht die, wer wird Millionär, ich muss die krassesten Dinge wissen. Aber du kommst halt nicht
so
durch.
Allgemeines Allgemeinwissen ist
das eher,
oder? Wo man sich dann auch richtig schämt, wenn man das nicht
weiß. Schlimmste Kategorie. Und das ist natürlich auch deine größte Angst, vor allem am Anfang, dass du denkst, bitte lass mich nicht so hardcore blamieren.
Ja.
Aber dafür war das auch wieder eine gute Schule, um zu sehen, na und, selbst wenn ich drei Fragen richtig dämlich beantworte, ich glaube nicht, dass es meinen Lebensweg beeinflussen wird irgendwie. Da kann man schlimmere Dinge bringen, als drei Fragen nicht zu wissen, die alle anderen wissen.
Ja, voll.
Und das Phänomen auf der Couch ist einfacher als im Studio, ist einfach wirklich, ich glaube, das wahrste Phänomen, was es gibt. Von daher legt sich das dann von Show zu Show. Aber du willst natürlich auch was, du willst die Show gewinnen irgendwie. Deswegen,
ja, klar.
Es ist so eine Mischung.
Und vor allem, dann bist du da ja auch gegen drei Männer, also gegen Klaas selbst trittst du ja nicht an, gegen Joko selbst.
Gegen Joko trete ich nur an, wenn jemand anderes die Show gewinnt, weil dann wandert er ins Panel. Und ansonsten sind das die zwei festen Männer, also Fari und Olli und dann der Wildcard oder die Wildcard-Kandidatin. Im besten Fall zwei Frauen, zwei Männer, ansonsten drei Männer, eine Frau.
Und hast du das dann auch, also ich habe das häufig gerade, weil ich eine junge Frau in dieser Branche bin und du ja auch und auch schon lange in dieser Branche unterwegs, dass man dann gerade, wenn man da so Menschen neben sich sitzen hat, die schon so richtige Legenden sind, sage ich mal, und Männer sind und dann es so um so Allgemeinwissensfragen kommt, dass dann auch so die Angst dazu kommt, nicht, dass ich hier jetzt rüberkomme wie die dumme Frau?
Ja.
Oder kannst du dich davon freimachen?
Also klar habe ich die Angst.
Ja.
Gar nicht mal, da denke ich gar nicht so sehr in dumme Frau oder dummer Mann oder so, sondern ich will einfach nicht blöd rüberkommen und das ist dann meine Hauptsorge. Aber was meine viel größere Sorge ist, was ich immer wieder merke, ist, ich darf als junge Frau einfach nicht die gleichen Sachen sagen oder Gags bringen, wie sie einen Mann bringen dürfte, weil sie anders aufgenommen werden. Und das ist natürlich was, wenn du da auch mit Live-Publikum bist, die jetzt eher was mit Fari und Olli anfangen können, sowieso schwierig, dass du sagst, hey, bitte mögt mich auch, so, du willst da nicht drum betteln, aber trotzdem willst du natürlich nicht eben auch da nicht doof rüberkommen. Und das habe ich gemerkt, dass ich das echt spannend finde und das begegnet mir immer wieder in dieser Branche, dass ich denke, Männer sagen was, es ist lustig, es ist toll, es darf arrogant sein, es darf, weißt du, so. Wenn ich das sagen würde, ich würde so dermaßen auf den Deckel bekommen. Und das nervt mich.
Weil das dann zu frech ist und man dann irgendwie sagt, so, dass arrogant oder?
Es geht halt immer in die extreme Richtung. Ja, also eigentlich, weißt du, wenn es gibt Comedians, die machen ihre Witze basierend nur auf arroganten Dingen irgendwie gefühlt, ja, inhaltlich, faktisch. Ja. Wenn die machen, lustig, der hat's voll drauf. Wenn ich die mache, boah, ist die abgehoben, boah, ist die arrogant eben. Und das ist dann, finde ich, die viel größere Angst, deinen Platz dazwischen zu finden, sozusagen. Weil ganz still willst du bei sowas ja auch nicht sitzen. Ne? Nee, also ich habe ja auch eine Meinung und ich bin ja jetzt nicht zurückhaltend in dem.
Ja.
Und das ist eigentlich die größte Schwierigkeit. Ansonsten war es bei der Show so, dass ich weiß, dass die Redaktion jung ist. Und deswegen habe ich, glaube ich, fast mehr Überschneidungspunkte mit der Redaktion als vielleicht jemand Älteres, der im Panel saß. Aber die gleichen es schon ganz gut aus eigentlich.
Ja. Du hast gesagt, dass du das schon auf deiner, nicht To-Do-List, was hast du gesagt? Bucketlist.
Also oder meiner Vorsatz-Blabla-Liste.
Ja, einer deiner Träume oder wie auch immer stehen hattest und dir gewünscht hast, dass das irgendwann mal passiert. Und ich habe irgendwie ein Interview von dir gelesen oder gehört, wo du gesagt hast, dass du eigentlich super pessimistisch bist und dass es gerade in den letzten Jahren so gut bei dir läuft. Auch kann man ja sagen, objektiv würde ich mal sagen, in einer Zeit, wo es für viele Leute auch nicht so gut lief, also wo bei dir super viele große Projekte reinkamen, wo man natürlich warten musste, dass die dann endlich alle auch rauskommen konnten, aber wo du eigentlich, du zumindest für dich zu Hause mit dem Wissen sitzen konntest, toll, ich habe hier ein paar Projekte, die jetzt bald alle rauskommen, riesengroße Kinofilme, wo mein Name groß mit draufsteht und ich kann endlich das machen, was ich machen will. Und man weiß ja wahrscheinlich auch, kann ich mir vorstellen, wenn ich jetzt hier diesen Film von Sönke Wortmann mit Sönke Wortmann mache, dann kommt ja auch noch mehr, so, man wartet nur darauf, dass es dann rauskommt. Und trotzdem hast du gesagt, glaubst du daran oder hast du die Angst davor, dass dein Glück dann irgendwann aufhört?
Ja, das kommt so ein bisschen, also zum einen, du sitzt natürlich nicht da, du hast irgendwo in deinem Hinterkopf, boah, ich mach diesen Film, da ist irgendwie meinetwegen Sönke, ist Regisseur, Christoph Maria Herbst spielt mit, das muss doch ein bisschen was verändern. Und gleichzeitig, das wäre was ich zu dir immer sagen würde, wenn du in dieser Position bist. Mach dir doch keine Sorgen, ist doch klar, dass danach was passiert. Und wir kennen es alle, du sitzt da und trotzdem ist alles super unsicher und denkst so, nee, den Gedanken darf ich doch gar nicht haben, weil das passiert nicht. Da kommt auch wieder mein Pessimismus rein, dass ich denke, das ist doch nicht mein Leben, das ist mir passiert sozusagen. Und zum anderen denke ich einfach sehr im Gleichgewicht, was ein bisschen doof ist, weil ich natürlich, umso besser es läuft, denke, oh Gott, irgendwann
muss
kommt
es alles
dann
wieder auf Null kommen, meinst du?
Passieren andere Dinge, die ganz schlimm sind, nicht mal auf dem gleichen Bereich, aber wenn das Leben eine Waage ist vielleicht oder sich die Balance hält mit Dingen, dann sind die letzten 32 Jahre bei mir eigentlich ziemlich geil gewesen und das macht mir Angst vor den nächsten 32 Jahren.
Aber vielleicht wird ja auch was ausgeglichen, was du zum Beispiel früher an Chancen, auch an Startchancen in der Gesellschaft nicht hattest. Das kann man es ja auch sehen.
Kann total gut sein und das ist meine Hoffnung.
Also
ist
quasi, ich versuch's dir zu verkaufen.
Das ist mein Notausgang und das stimmt auch, dass nicht immer alles leicht war, aber dennoch hat ja alles, denke ich, immer so auch dazu geführt. Also, ne, das hängt ja alles, ich denke in Zusammenhängen und in Ausgleichen und so und deswegen. Aber andererseits, ey, ich versuche das so sehr zu genießen und ich glaube, es gab keine Karriere, die wahrscheinlich 50 Jahre beständig war und deswegen ist es auch ganz gut, dass es so lange gedauert hat bei mir, weil ich weiß, wie es ist, nicht da zu sein, wo du sein willst. Und das ist jetzt kein Shooting-Star-Erlebnis, wo du dann plötzlich in eine Realität zurückfällst, die du nicht kanntest. Deswegen werde ich immer entspannter, aber ich bin immer so ein bisschen auf der Hut vor dem, was noch kommt.
Ja, das ist auch so ein bisschen das Tückische an diesem Selbstständigsein. Ne? Also ich glaube auch, man kann sehr schnell einen Höhenflug in dieser Branche bekommen, weil du sehr schnell ganz weit oben sein kannst und dann alle deinen Namen rufen. Und ich meine, du hast ja auch schon mehrere Karrieren hinter dir. Du hast es ja auch schon mit YouTube hinter dir, wo du dann da der Shooting-Star warst und weißt ja von da wahrscheinlich auch, kann ich mir vorstellen, wie schnell dann andere einen ablösen.
Total. Und ich weiß aber auch, wie schnell du heutzutage gerade, und das ist fast noch mehr als zu YouTube-Zeiten, einfach mit etwas Unbedachtem alles zerschießen kannst, gefühlt. Und das ist nicht eine Quizfrage falsch beantworten, sondern es ist ein Satz, den du unüberlegt sagst. Also du musst viel mehr wach sein in dem, was du raushaust, jetzt, als du es noch vor 5 oder 10 Jahren sein musstest. Und das ist, glaube ich, eher die Gefahr, so ein bisschen.
Ich würde das ein bisschen positiver formulieren wollen und sagen, ich glaube, dass das Problem ist, wenn Leute Sachen unbedacht sagen und danach auch noch weiter unbedacht damit umgehen.
Ist auf jeden Fall ein Problem.
Ja. Ich glaube nicht, dass es nur das ist, dass man vielleicht gewisse Dinge nicht mehr sagen sollte oder darf oder wie auch immer man das formulieren möchte, sondern ich glaube, bei vielen Menschen denke ich mir häufig dann so, warum fällt es dir jetzt so schwer, dich vernünftig dafür zu entschuldigen? Ich glaube, dass dann viel
voll, das denke ich auch, aber ich meine mit unbedacht nicht falsche Dinge, ich mache gerade Gänsefüße, sondern Dinge, die zur Interpretation offen sind, die auch gar nicht politisch oder sonst was sind und du trotzdem aber die vom Publikum, von den Zuschauern, Followern und whatever what so ausgewertet werden, dass sie dir definitiv negativ ausgewertet werden. Und es gibt einfach Aussagen, also wie gesagt, wir reden nicht über das Gendern, wir reden nicht über Politisches, sondern, ich würde jetzt ein Beispiel nennen, wenn mir eins einfallen würde. Ich habe damals auf YouTube, ganz lustig, sage ich immer gerne, ich war in Chile und habe Straßenhunde gefilmt. Ja. Weil die gibt es da einfach wahnsinnig viel, für mich neue Welt. Und dann habe ich einen Shitstorm bekommen dafür, dass ich Straßenhunde filme. Ich würde ja auch keine Obdachlosen filmen. Und das meine ich mit, das ist jetzt auch nicht unbedacht, aber es wird so alles sehr auf die Goldwaage gelegt und alles angehoben auf eine höhere Ebene irgendwie. Und das finde ich eher schwierig, da zu gucken, dass man da so einen Mittelweg findet. Ich will mich auch nicht bei allem zurücknehmen. So. Ja. Ich will auch eine Meinung zu Dingen haben und so. Aber das ist eher was, wo du heute schneller mal weg vom Fenster bist, als du es noch vor 10 Jahren warst.
Ich glaube, da hast du auch mit YouTube eine krasse Zeit hinter dir und nochmal eine, die viele heute so vielleicht gar nicht mehr richtig nachvollziehen können. Also würde ich jetzt einfach mal so als Hot Take behaupten. Ich habe nämlich auch vor 5 Jahren YouTube-Format moderiert, was super viel negatives Feedback aus der rechten Szene bekommen hat. Also wir hatten da echt so ein paar, wir hatten so eine richtige Trollarmee, die immer wieder auf unser Format gegangen ist.
Ist das nicht ein Kompliment aber auch?
Ja, das kann man ja immer so einfach sagen, dass es da ein Kompliment ist. Aber wenn das halt Leute sind, die dir wirklich Morddrohungen schicken und...
Ach so, war also okay, verstehe.
Es war wirklich schlimm und richtig viel purer Hass. Den würde ich sagen, den gibt es jetzt immer noch so auf YouTube. Mittlerweile ist der vielleicht mehr auf Twitter. Aber das war schon eine dolle Zeit, auch in dieser jungen Journalismus-Bubble, wo es damals neue Sachen auf YouTube kam. Ich meine, dass so die Öffentlich-Rechtlichen und so YouTube und Mediatheken für sich entdeckt haben, das ist leider noch sehr, sehr neu. Das
stimmt.
Mittlerweile etwas normaler. Deswegen glaube ich auch nicht mehr so der Aufschrei in den Kommentaren. Aber da habe ich letztens auch nochmal dran zurückgedacht und dachte mir so, was war das eigentlich für eine absurde Zeit? Da wurden dann aus unseren Videos Sachen, also es war ein öffentlich-rechtlicher Account vom ZDF, von Funk damals, wurden wir rausgecroppt und auf Tiere die Gesichter raub und so richtig gehässige, schlimme Sachen. Also es, wirklich, es war so krass intens und unter der Gürtellinie, wo ich mir jetzt denke, so es gibt immer noch viel Hass im Internet. Ja. Auch einfach so Hass, der irgendwie unbegründet ist oder rassistisch oder was auch immer. Aber das ist auch, also YouTube damals war einfach auch sehr doll, habe ich das Gefühl.
Aber ich finde, man kann das damals, also das, was du sagst, kann man nicht entschuldigen, aber mit diesem, dass wir alle lernen müssen, wie man mit Medien umgeht und gerade auch zum Beispiel meine Zielgruppe damals, diese jüngere Generation, die einfach gar keinen Filter haben, was es bedeutet, ich sitze allein zu Hause und schreibe etwas und das kommt sowieso nicht an. Also ich hatte ganz oft lustigerweise, wenn ich dann auf sowas eingegangen bin und ich konnte selten still sein, weil ich dafür ein zu emotionaler Mensch bin, obwohl es eigentlich richtig gewesen wäre, kam ganz oft das absurde Feedback, ach so, ich dachte, du liest das gar nicht. Weißt du, wo du dann in den Kommentaren, wenn du irgendwie, wenn
jemand... Aber sie haben es trotzdem dahin geschrieben.
Na klar, und das ist ja, und das ist so dieses, was ich meine mit diesem Verständnis für, das entwickelt sich und ist auch immer noch zu langsam, ehrlich gesagt, was es bedeutet, dass du als Einzelperson einer anderen Einzelperson schreibst, die vielleicht eben das nicht so gut filtern kann. Und deswegen, das ist so ein Learning, was man, glaube ich, damals auf keinen Fall hatte und was jetzt viel zu langsam quasi in den Köpfen ankommt, was das so anrichtet.
Voll. Du hast jetzt vor einigen Sätzen gesagt, dass du das auch genau weißt, wie das ist, wenn man nicht zufrieden damit ist, wo man gerade in seiner Karriere ist. Wann war denn das bei dir?
Das war die letzten 13 Jahre.
Durchgehend, echt?
Naja, schon. Ich habe ja angefangen mit Schauspiel, da war ich 13 und dann hieß es, für Menschen wie dich, lookmäßig, gibt es keine Jobs oder du wirst immer das Gleiche spielen und davon gibt es einfach nicht so viel. Du bist du hast, entsprichst figurmäßig nicht der Norm, wie eine Schauspielerin aussehen sollte. Und du bist auch nicht gut genug. So, damit bin ich im Grunde in die Branche reingestartet. Da war ich mit 13, 14.
Mit 13? Ja. Dass man sich sowas mit 13...
Da habe ich auch tatsächlich 10 Tage aufgehört zu essen. Also so wirklich so doofe Sachen. Aber mit 13 war ich nicht in der Position, diese Menschen aus meinem Leben zu streichen.
Nee.
Weil du ja auch gefühlt eine Abhängigkeit siehst bei manchen Leuten. Oder eine Hass zu manchen Leuten. Und dann hat es sich aber so ein bisschen bewahrheitet, dass es nicht wirklich Rollen gab. Und wenn, dann habe ich sie nicht gekriegt, weil da spielt ja auch noch so ein Teufelskreis mit rein. Wenn du unbekannt bist, wirst du einfach, egal wie gut du bist, schwieriger besetzt, weil da steht natürlich ein, wer guckt sich das wegen dir an dahinter? Und das ist natürlich nicht gegeben, wenn du ganz neu und keiner dich kennt irgendwie. Und deswegen war das wie so ein Teufelskreis-Hamsterrad. Und dann hatte ich aber trotzdem super viel mit SchauspielerInnen zu tun, die einfach schon viel gearbeitet haben. Und dann standest du halt immer so in dieser nicht mal zweiten, sondern fünften, sechsten, siebten Reihe gefühlt. Und das war wirklich lange, lange Zeit so. Dann habe ich die Soko Leipzig gemacht, was für mich ganz toll war, weil es ist eine Primetime-Krimiserie. Und habe aber auch gemerkt von der Branche, wie sowas so belächelt wird. Also ich hatte teilweise mehr Drehtage als die meisten Schauspieler überhaupt, weil du hast ungefähr 150 Drehtage im Jahr. Davon träumt ein Schauspieler, der eben nicht fest in der Serie ist. Du machst deinen Job, du lernst, du arbeitest mit Kollegen, du kannst Dinge ausprobieren. Und trotzdem wird es von außen eben belächelt mit, naja, ist halt eine Soko, ne?
Ja. Und dann Trash für die, oder?
Nicht Trash, also tatsächlich gibt es schon diese Unterteilung Soap, Fernsehserie, Netflix, Kino und so. Da gibt es schon Unterschiede. Und
ist kein Kinofilm.
Es ist kein Kinofilm. Ja. Es ist jetzt auch keine Telenovela in dem Sinne. Aber trotzdem fand ich immer für die Arbeit, die wir da alle als Team bei der Soko reingesteckt haben und das Herzblut, wurde das von der Branche, wie gesagt, belächelt dafür, dass eigentlich nach außen auch die Quoten wahnsinnig gut sind und das Publikum das geliebt hat und immer noch liebt. Aber das spiegelt sich in der Branche nicht wieder. Und dann ist es ganz schwer, sich als junger Mensch einen Ankerpunkt zu suchen. Woran halte ich mich jetzt fest? Am Publikum oder an der Branche? Ich bin gefühlt mehr von der Branche abhängig. Andererseits mache ich das ja alles fürs Publikum. Und da seine Position zu finden, hat für mich ziemlich lange gedauert. Und da habe ich mich sehr lange im Schatten und eben nicht da gefühlt, wo ich eigentlich gesehen werden will. Und dann kam aber eben YouTube auch dazu. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, nee, es ist für mich alles fürs Publikum. Also klar, ich bin abhängig von Produzenten und so weiter und so fort. Aber am Ende des Tages finde ich, dass die Branche manchmal echt am Publikum vorbeisteuert und so eigene Regeln gemacht hat, die aber gar nicht mit der Zeit gehen und aufs Publikum abgestimmt sind irgendwie.
Und würdest du sagen, dass YouTube dir dann damals vielleicht als Starthilfe zumindest mental im Kopf geholfen hat, das nochmal zu verinnerlichen, sich nicht davon abhängig zu machen, ob Leute sagen, hier in diesem Raum ist ein Stuhl für dich frei. Sondern ich mag immer dieses Bild voll gerne, dass man sagt, man packt sich so einen Klappstuhl unter den Arm und stellt ihn einfach hin und sagt, dann setze ich mich hier hin. Oder hat das für dich damit gar nicht so viel zu tun gehabt, weil es ja auch eine ganz andere Welt ist? Also du hast ja deine Jobs nicht wegen YouTube bekommen.
Es hat schon viel damit zu tun. Also es wäre, glaube ich, falsch zu sagen, es hat nichts damit zu tun. Also das kann ich jetzt auch erst Jahre später so betrachten. Ich habe da auch lange gebraucht, weil ich eben ganz doll von dem Ding weg wollte, dass ich die Jobs über YouTube bekommen habe. Weil wenn ich da heute so drauf gucke, das hat mich schon einiges gelehrt. Also sowohl wie das Publikum tickt, im Positiven als auch im Negativen. Und aber auch wie Unterhaltung funktioniert. Also fast so ein... Ich meine, als Schauspielerin bin ich Künstlerin, aber ich glaube schon, dass mir das auch so ein wirtschaftliches Denken als Unternehmerin gegeben hat. Und wenn man jetzt ganz unromantisch ist, dann kann man sagen, Film ist auch nichts anderes als ein Unternehmen, wo Dinge produziert werden, die Geld einspielen sollen. Ja, das ist am Ende, kann man das romantisieren, aber für die Entscheider bricht es sich darauf runter sozusagen. Und ich glaube, da hat mir YouTube, wo ich als Einzelunternehmerin sozusagen da stand, schon auch viel geholfen zu verstehen, wie diese andere Branche funktioniert. Viel bewusst, aber auch super viel unterbewusst, glaube ich. Und das hat mich, glaube ich, auch zu jemandem gemacht, der, wie ich habe das schon gesagt, ich bin recht direkt und so, und da kann jetzt XY vor mir stehen, wenn ich den nicht nett, nicht spannend finde, nicht wohlerzogen, dann werde ich kein Gespräch mit dem führen, egal welcher Job für mich davon abhängt. Ich kann mich dann gut benehmen und so, aber ich habe da kein Interesse, irgendwie tiefer einzutauchen. Und ich glaube, dieses Selbstbewusstsein dafür hat mir nämlich YouTube gegeben, weil ich weiß, dass ich alleine funktioniere in dem Sinne und selber was auf die Beine stellen kann. Das ist natürlich auch ein Selbstvertrauen, was da mitwächst. Und ich glaube, das sind all so eine Sachen, die mir dann in der Branche heute helfen zu bestehen und auch mal jemandem, ich habe das mal gesagt in einem Interview und das stimmt tatsächlich, ich widerspreche gerne Leuten, denen lange nicht widersprochen wurde, weil sie in der Position sind, in der sie sind. Nur aus diesem Grund wird ihnen nicht widersprochen. Das macht mir wahnsinnig Spaß. Wenn ich da also jetzt nicht aus Prinzip, aber wenn ich da irgendeine Lücke finde, gehe ich da rein. Und der Outcome davon, dass es mein Learning ist, dass die das total interessant finden. Weil es denen so oft nicht passiert. Und klar, kann auch mal negativ ausfallen, ist es bis jetzt aber bei mir nicht wissentlich zumindest.
Weil es halt häufig, also ja auch in der Künstlerbranche, dann leider sehr selbstverständlich ist, dass die Menschen dann nur Menschen um sie herum haben, die ihnen die ganze Zeit die Bestätigung geben. Und das ist jetzt hier der große Künstler oder der große Filmemacher oder was auch immer, Schauspieler.
Aber das merkst du, das merke ich ja auch. Ja. Also in den letzten 15 Jahren habe ich keinen Film gemacht, wo nicht ein Produzent zu mir gekommen wäre. Mhm. Ich sage auch Produzent, weil es waren eigentlich immer Produzentinnen. Zu mir gekommen wäre und gesagt, das ist so geil, was wir da machen. Das ist so, das wird so gut, das wird so toll. Und dann mit Blick drauf später denkst du so, ja, so toll war es nicht. Aber genau das ist das, was ja passiert, dass alle sich immer wieder, wie toll alles ist. Und andererseits denke ich, vielleicht braucht man das auch, um sowas zu stemmen und dran zu glauben. Und so wäre ja scheiße, wenn der ankommt und sagt, das ist totaler Bullshit, was wir da machen.
Ja, schon auch wieder.
Aber es ist halt schwierig, da die Balance zu halten.
Es ist halt wahrscheinlich eher wichtig, dass man drumherum Menschen in seinem Umfeld hat, sei es jetzt im unternehmerischen Sinne das Management, die Agentur, wer auch immer, oder halt Freunde, Familie, Beziehungspartner, Partnerin.
Das ist immer mein Ankerpunkt.
Also, spiegeln und sagen, Herr Nilam, du hast schon bessere Arbeit gemacht.
Voll. So. Ja. Und das ist auch immer das, da hast du nämlich einmal eben, du hast die Branche, du hast das Publikum und du hast dein privates Umfeld, was für mich im besten Fall nichts mit der Branche zu tun hat. Also klar habe ich auch Freundinnen aus der Branche, aber die meisten sind es nicht. Und das finde ich immer den besten Spiegel für alles.
Das stimmt.
Also auch wenn ich sage, ich drehe mit XY und für mich ist das so ein Riesending und dann sagt so, die Person, wer? Und denkst du so, ja gut, das holt mich ganz gut auf den Boden der Tatsachen zurück. Und das ist immer ganz spannend.
Was ich immer so krass finde an diesem Schauspieljob, ist, dass du kannst, wie du schon gesagt hast, natürlich jeden Tag ans Set gehen und dein Bestes geben und versuchen, deine beste schauspielerische Leistung mitzudenken, dich kreativ mit einzubringen, Ideen, alles Mögliche. Aber du hast, genau wie du gerade gesagt hast, ja keinen Einfluss auf den Outcome am Ende. Den Schnitt, wie das gefilmt ist. Du kannst nur so ein Gefühl haben, sind das hier irgendwie coole Leute, machen die das mit Geschmack. Aber so richtig wissen kann man es ja nie. Und das stelle ich mir irgendwie auch auf Dauer sehr auslaugend vor, weil man ja schon wahrscheinlich auch einen eigenen kreativen Anspruch hat und du kommst ja auch von da, also du hast früher deine Sachen selbst produziert, du hast einen eigenen Blick für Ästhetik. Ist das nicht auch irgendwie schwer, das dann immer abzugeben? Weil am Ende sagen dann ja Leute, die gucken da ja nicht so drauf, die sagen ja nicht, Nilam Farouk hat mega gut gespielt, aber die Kameraführung hat mir nicht gefallen, sondern die sind so, die blöden deutschen Filme oder was auch immer.
Das stimmt, das ist auch wirklich der Unterschied. Ich sehe immer ein Set als wirklich ein Team, egal ob Schauspielerinnen oder Team, aber das ist bei den SchauspielerInnen eben anders. Da siehst du die Dinge, die auch hinter der Kamera, wenn du einen scheiß Tag hattest, weil Dinge nicht gelaufen sind, kann es sein, dass du nicht so gut performst. Das fällt, wie du sagst, nicht auf den Kameramann zurück oder sonst sondern wen, sondern auf mich. So. Das ist natürlich ein Problem, aber es ist auch part of the, that's what I signed up for. Ja. So, ne? Und genauso ist es aber auch mit diesem, das, was du gerade sagst, mit diesem, dass man vielleicht, dass das auslaugt oder so. Das Erste, was du lernst, ist, dass du einem Regisseur oder einer Regisseurin vertrauen musst. Also du musst das ablegen. Du kannst nicht für alles verantwortlich. Es ist nicht dein Aufgabenbereich einfach. Du hast deine Arbeit zu machen. Und das ist auch der Deal, wo du irgendwie dir die Hand drauf gibst, wenn du ans Set gehst. Wenn der Regisseur oder die Regisseurin sagt, spiel das so, wenn du nicht gerade riesen Einwände dagegen hast, dann wirst du versuchen, das so zu machen, wie derjenige sagt. Und dann bist du absolut vom Vertrauen abhängig. Und ich glaube, deswegen laugt es mich auch nicht wirklich aus, weil gehört einfach dazu. Es gehört so dazu, wie wenn irgendjemand einen Artikel schreibt und der muss nochmal abgesegnet werden und wenn da was geändert wird, dann wird da was geändert. So. Also es ist so ein Grundvertrauen, was du, glaube ich, mitbringen musst. Und aber was du entwickeln kannst, ist eben, wie du auch sagst, ein Feingefühl dafür, mit wem arbeite ich, was haben diejenigen bisher schon gemacht, was ist deren Vision. Und da merkt man doch auch schon Unterschiede, wenn man sich mit den Leuten unterhält. Manche denken viel zu groß, da weißt du von vornherein schon, schön, dass ihr so groß denkt, aber es ist nicht realistisch, das Budget haben wir nicht, das funktioniert deswegen nicht. Und andere haben eine ganz gute Einschätzung und das ist fast so ein bisschen auch deine Menschenkenntnis, wo du anfangen musst, mit Management zusammen und Agenten und so, einfach ein gutes Gefühl dafür zu entwickeln. Sobald du dich aber für was entschieden hast, musst du vertrauen. Und die es nicht...
Sonst macht man sich wahrscheinlich auch nur fertig.
Genau, sonst machst du dich fertig. Oder was dann passiert, was ja auch ein Weg von vielen ist, die fangen dann selber an zu produzieren und Regie zu machen. Genau aus dem Grund, weil sie die Dinge dann mehr in der Hand haben, als nur als SchauspielerInnen. Und genau, das ist ein Weg, den du natürlich auch gehen kannst irgendwann.
Das fand ich so spannend bei Emma Watson. Jetzt habe ich schon 2 Harry Potter-Referenzen gebracht. Super. So millennial of me. die ja auch... Also bei der das ja nochmal krasser ist, dadurch, dass sie innerhalb von diesem Harry Potter-Kosmos als kleines Kind berühmt geworden ist und wahrscheinlich für immer Hermine bleiben wird, was ich mir auch als Schauspielerin super anstrengend vorstelle, wenn du immer in dieser einen Rolle bist und egal was du spielst, die Leute wollen eigentlich nur Hermine sehen, weil sie damit auch aufgewachsen sind.
Sie ist so ein One-Hit-Wonder, wenn du immer den gleichen Song singen musst.
Genau, stimmt. Guter Vergleich. Und die hatte irgendwann, ist jetzt auch schon eine Weile her, hatte sie so ein Foto gepostet von sich selbst mit einer Kamera und meinte so, für mich ist das nach dieser Zeit, die ich als Kind erlebt habe, das Empowerndste selber mir jetzt beizubringen, zu filmen. Weil ich will nicht mehr immer nur von anderen gefilmt werden und auch nicht immer nur männliche Teams haben, weil es wenig Kamerafrauen gibt. Also wenn ich jetzt auch mal überlege, wenn ich am Set bin, wie häufig ist da eine Kamerafrau?
Selten, ja.
Ich kann mich ehrlich gesagt gerade an keiner erinnern. Und dass sie quasi sagt so, nee, ich will jetzt mal an die andere Seite dieses Sets. Ist das auch was für dich, was du, ich meine, du kannst das ja in dem Sinne schon. Das ist wahrscheinlich nochmal ein Unterschied jetzt, beim richtig an einem Filmset, aber kannst du dir das für die Zukunft auch vorstellen?
Ich kann immer nichts ausschließen. Es ist gerade nichts Aktives, wo ich denke, das passiert demnächst. Ich höre das aber ganz viel von außen tatsächlich, dass Leute sagen, du müsstest das eigentlich mal machen. Ja. Deswegen, so wenn ich so in die Ferne gucke, glaube ich, das wird meinen Weg mal kreuzen und dann wird sich entscheiden, ob ich welche Abzweigung ich dann nehme sozusagen. Aber ich glaube auch, als Typ Schauspielerin, die ich bin, kann das gar nicht ausbleiben, weil wie gesagt, ich immer sehr involviert in den Dingen bin und mir viele Gedanken mache. Und dann ist das wie so ein natürlicher Trampelpfad, der vorgegeben ist, dem du dann irgendwann folgst wahrscheinlich. Aber es ist jetzt nicht, ich will schon spielen eigentlich. Ja. Und ich weiß auch noch nicht, ich arbeite jetzt gerade mit Til Schweiger und davor habe ich mal mit Caroline Herfurth gearbeitet, die ja beide in ihren Filmen spielen und Regie machen. Und ich weiß noch nicht so richtig, wie du das übereinkriegst. So. Also, läufst du dann wirklich nach jedem Take hinter die Ausspielung und guckst? Oder vertraust du dir dann so sehr selber, dass du gar nicht mehr gucken brauchst und so? Das sind noch alles so Fragen für
mich. Stimmt, ja, ja.
Da bin ich beim Spielen für mich noch gar nicht so sicher, als dass ich das einfach...
Dass du dann sagen könntest, ja, Nilam, das hast du richtig gemacht.
Nilam, das hast du super gemacht. Nilam, das spielst du jetzt noch mal ein bisschen ernster und dann haben wir es, weißt du?
Ja, stimmt.
Das finde ich echt nicht einfach und ich habe auch erst vor, würde ich sagen, 3-4 Jahren überhaupt begriffen, was ein Regisseur oder eine Regisseurin überhaupt macht. Also ich habe ganz lange in Filmen immer nicht gesehen, was ist da jetzt, okay, ich sehe das Kostüm, ich sehe die Kamera, ich sehe die Schauspieler, ich sehe das, aber was ist eigentlich Regie in dem Fall? Und dann habe ich aber ein paar Filme gesehen, wo ganz... Wo Leute das gemacht haben, die einfach eine Handschrift haben. Und dann verstehst du, wie jemand das Ganze zusammenhält. Und wenn er es gut macht, hat er eben eine Handschrift. Und das war ein ganz spannendes Learning. Aber da bin ich noch nicht. Ich bin noch zu viel im, ich will noch das spielen und das machen und so.
Stimmt, und du bist ja auch noch voll in der Entwicklung. Gerade auch wahrscheinlich in einer Zeit, wo du dich sehr schnell, sehr stark entwickelst, kann ich mir vorstellen, weil man so viele Chancen bekommt und so viele gute, große Projekte und auch nochmal mit anderen Leuten zusammenarbeiten kann, als jetzt wahrscheinlich bei Soko, wenn du irgendwie mit Til Schweiger spielst oder mit Christoph Maria Herbst kriegst du wahrscheinlich auch nochmal andere Tipps.
Total.
Oder häufig müssen es ja gar keine Tipps sein, es reicht ja einfach.
Das sind ja Geschichten, die Leute erzählen einfach, das ist ja schon das Faszinierende. Genau. Also auch wenn ich da mit einem Michi Kessler sitze irgendwie und der erzählt von Manta Manta vor 31 Jahren, was so null meine Zeit, also ne, ich habe den Film nicht aktiv mitbekommen, ich weiß, dass es ein ikonischer Film für viele Menschen ist, aber wenn er das dann so erzählt und du siehst so, wie viel das denen bedeutet, dass das und wie ungläubig die auch sind, dass das wirklich 31 Jahre später tatsächlich stattfindet, dann siehst du auch eben ganz oft dieses Herz, was Filmemacher haben, was dann manchmal nach außen so ein bisschen verloren geht, aber was so schön ist, wenn du im Trailer sitzt und dich unterhältst irgendwie bei einem Kaffee. Mhm. Und daraus nimmt man schon viel mit. Und ich sitze dann auch da und denke, boah, also so professionell wie eine Anke Engelke zum Beispiel, ja, die ja wahnsinnig viel, ja, zu erzählen hat, möchte ich auch mal sein, mhm, irgendwann. Und die lernt jeden Namen von jedem, mhm, Teammitglied und kann den Vor- und Zunamen am, mhm, ersten Drehtag. Und dann sitzt
wirklich?
Du wirklich. Also
Anke, von Kameramännern,
Anke ist Streberin und 3000 und von allem. Egal, ob Praktikantin, wow, oder was auch immer. Und dann sitzt du da und denkst so, wenn eine Anke das kann über, weiß nicht, wie lange ist die im Show bist, 30, ja, Jahre oder sowas, ja, ich will ihr kein Unrecht tun, ja, aber ich glaube sowas in der, ja, Art, dann werde ich das ja wohl mal hinkriegen. Und wie schön, mhm, das ist, wenn die Leute sich am Team dann so gewertschätzt fühlen, weil eben, mhm, jemand kommt und sagt, hier, XYZ. Mhm. Und so guckst du dir dann die Sachen ab irgendwie. Und, mhm, da gucke ich wahnsinnig gerne zu und lerne davon.
Ja, und wenn man dann selber seine Takes immer abnehmen würde, dann würde man eben wahrscheinlich bei seiner Entwicklung bleiben. Also weil dann hast du nämlich niemanden mehr, der dich feedbackt.
Genau. Du,
ja,
hast dann oft, hast du so Co-RegisseurInnen, mhm, aber trotzdem, ich glaube, es ist was anderes, weil, mhm, aber auch spannend bestimmt mal, ja, aber sicherlich nicht mein Weg, den ich jetzt so konstant wählen würde und, ja, immer bei allem mitspielen würde, wo ich auch Regie mache. Ja. Weiß nicht.
Und wann, weil du das vorhin erzählt hast mit dem, dass das, als du angefangen hast in dieser Branche, erstmal sehr ernüchternd war, weil du gemerkt hast, für Menschen, wie, wo du gesagt hast, die so aussehen wie du, die braune Haare haben, die braune Augen haben, kein, vermeintlich kein Platz ist oder wo man immer die Vorzeige-Migrantin spielt, ja, oder immer die gleichen Rollen und dann am besten mit Kopftuch und arabischer Name und was, voll, weiß ich was, obwohl das total bescheuert ist, weil es mittlerweile Leute gibt in der dritten, vierten Generation, die in Deutschland leben, die vielleicht so aussehen, ja, aber Sabine heißen, ja, oder Thomas.
Ja.
Wie, wann, kannst du dich noch erinnern, wann du das erste Mal eine Rolle mit einem deutschen Namen gespielt hast?
Ich glaube, das erste Mal war tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob ich Radio Date zuerst gemacht habe oder Heilstätten. Das eine war ein Horrorfilm, das, ja, andere war eine romantische Komödie. Ja. So. Bei Heilstätten hieß ich Betty. Mhm. Das war aber tatsächlich so gesetzt. Und bei Radio Date, weiß ich noch, da hieß ich Patricia. Mhm. Und da hatten wir aber ganz lange die Diskussion, ich hieß Patricia, was ich ganz toll fand, mhm, und es gab keine, in dem Film, keine Background-Story zu der Rolle, also du hast nie wirklich, es spielte keine Rolle, wo sie, mhm, herkommt. Und dann gab es aber diesen Einsatz, dass ich zu meinem Kollegen sage, du willst doch keine persische Mutti heiraten. Mhm. Und über diesen Satz habe ich mich wahnsinnig aufgeregt, weil ich wusste, der ist dafür da,
um
dass
kurz
dem Publikum erklärt wird,
ja,
warum sie jetzt keine, ich sag mal, offensichtlich, mhm, deutsche Personen besetzt, mhm, haben. Und da habe ich mich wahnsinnig drüber aufgeregt, weil ich weiß noch, das ist ein Satz. Mhm. Und der soll eine ganze Welt erklären, die aber völlig unnötig ist, weil sie nicht erklärt, mhm, werden muss. Es geht nicht darum, wo sie herkommt. Mhm. Und da habe ich wirklich wahnsinnig drum gekämpft, dass wir denen nichts sagen. Mhm. Und das sind so dann kleine Erfolge, die mich glücklich machen. Mhm. Und da habe ich auch gelernt, es lohnt sich auch manchmal einfach so, auch wenn du denkst, du bist noch nicht in der Position, trotzdem um was zu kämpfen einfach. Mhm. Und da habe ich ja dann auch angefangen zu sagen, ich möchte diese Namen, die international sind und die nicht direkt ein Bild aufmachen von, sie kommt aus der Türkei oder sie, mhm, kommt aus irgendwelchen arabischen Ländern oder so. Und dieser Kampf lohnt sich eigentlich ganz gut, weil wenn ich jetzt so gucke, bin ich, glaube ich, bei fast 50-50 langsam. Mhm. Und das ist ganz schön, weil ich weiß, das, mhm, habe ich gemacht und das kam nicht von außen.
Mhm.
Und wenn es insgesamt was bewegen kann, dann hat es, glaube ich, schon ein ziemlich cooles Ziel erreicht irgendwie.
Ja, auch wenn es von außen natürlich immer so schade ist, dass du dann die Person sein musst, die diese Kämpfe kämpft, weil das einfach auslaugend ist, weil man ja auch an jedem Set dann die gleiche Diskussion immer wieder hat.
Total.
Aber trotzdem, glaube ich, super gut, dass du darüber so offen sprichst, weil wenn junge SchauspielerInnen, die eine ähnliche Geschichte haben wie du oder ähnliche Erfahrungen haben, das hören, glaube ich, ermutigt es die auch nochmal in diesen Momenten die Grenzen aufzuzeigen, weil ich kenne das von mir auch sehr gut, dass man dann an diesen Situationen denkt, die werden das eh nicht verstehen oder, ja, das ist jetzt hier so ein Riesenskandal.
Ja.
Und das, also so viele Kämpfe, die im Hintergrund immer stattfinden, ja, die man nach vorne gar nicht sieht,
ja,
wenn dann der Film zum Beispiel fertig ist oder so.
Und ich finde aber auch gerade für junge SchauspielerInnen, kämpfen klingt so, als würde ich da stehen und sagen, wenn ich so nicht heiße, dann spiele ich den Film nicht.
Aber es ist ja ein kleiner Kampf. Das irgendwie ja schon.
Ja, aber, ja, gerade am Anfang ist fällt dieses Kämpfen anders aus. Da ist es für mich so ausgefallen, dass ich es angesprochen habe, mhm, und ich aber auch da meinen Platz kannte und wusste, wenn direkt drei Leute Nein sagen, dann schade ich mir selber, wenn ich diesen Kampf weiterkämpfe in dem Sinne. Aber alleine die Tatsache, dass du das kurz mal ins Bewusstsein der Menschen gerufen hast, dass da ein kleines Problem da ist und selbst wenn du es nicht geschafft hast, den Namen meinetwegen zu ändern, hast du einen kleinen Schritt gemacht. Und mit der Karriere merkst du dann, dass du dann auch mehr darfst. Also du darfst dann diese Diskussion auch mal, dieses Nein nicht einfach hinnehmen, sondern den nächsten Satz weiter diskutieren. Und deswegen, also nicht, dass Leute jetzt denken, ich stand da mit 16 und habe, wie gesagt, nee, wenn ich so nicht heiße, mache ich das nicht. Das war eine ganz lange Entwicklung und ich kann mir heute mehr erlauben, in dem Sinne, als ich es noch vor 10 Jahren konnte. Aber dieser kleine Schritt, das anzufangen, ist, glaube ich, das Wichtige einfach.
Und nervt dich das dann trotzdem manchmal, wenn du jetzt zum Beispiel in einem Film die einzige Person mit Migrationsgeschichte im Team bist, wenn dann irgendwie die Interviews dazu stattfinden, dass bei dir das häufig, also ist mir einfach in den Interviews aufgefallen, häufig um das Thema Herkunft geht und es immer wieder diese Frage gibt, ja, du erlebst ja auch viel Alltagsrassismus.
Ja, es nervt mich so, wenn ich hier als Nilam sitze, das ist das gleiche Thema wie vorhin, dass du dich einfach ständig wiederholst. Aber andererseits, erstens, ich habe mir diese Grube so ein bisschen selber geschaufelt, weil natürlich Contra ein Film war, der sehr präsent war und da geht es um Alltagsrassismus. Ja. Und zweitens haben wir jetzt einfach gerade in den Medien eine Zeit abgepasst, wo Dinge wie Diversität Gott sei Dank wichtig werden. Und da habe ich halt mehr das Gefühl, okay, dann muss ich halt mehr über meinen Schatten springen und sagen, ja, es nervt, aber es ist auch für was gut wiederum. Deswegen erzähle ich es halt 10-mal. Ich glaube, es würde mich jetzt nerven, wenn wir in 5 Jahren immer noch über dieselben Dinge reden, weil dann wäre mir auch die Entwicklung einfach zu langsam.
Zu lahm.
Die ist mir unter uns auch so zu langsam. Ja. Und Fragen wie, kennst du Alltagsrassismus, die man, da stehe ich auch manchmal da und gucke die Leute an und denke so, also in was für einer verklärten Welt lebst du eigentlich, glaubst du ernsthaft, ich sag da Nein drauf? Also diesen Menschen gibt's, glaube ich, nicht, der da Nein drauf sagen würde. Aber es ist halt dann eben doch für was gut. Und auch wenn ich's 10-mal erzähle, es erreiche ich ganz oft 10 verschiedene Zielgruppen. Und damit potenzierst du halt irgendwie das Bewusstsein dafür. Und das ist dann immer so ein bisschen meine Motivation, mich aus dieser Genervtheit rauszuziehen. Aber klar, wenn wir in 5 Jahren nochmal sprechen, dann rede ich da, glaube ich, anders.
In 5 Jahren fahren wir nochmal zusammen nach
Hamburg. Sehr gerne.
Und ist das dann auch der Grund, weshalb du so Filme wie Contra oder Freibad, jetzt der neue Film, der kommt, machst, wo es jetzt zum Beispiel bei Freibad spielt sie ja eine Frau, die komplett verschleiert ist, die im Burkini im Freibad abhängt und wo es super viel um Rassismus und ja, gerade diese Feminismus-Diskussionen auch gibt, die da irgendwie mit dranhängen. So diese alte Schule Feminismus, würde ich sagen, die das dann Frauen mit Kopftuch, mit Hijab irgendwie abspricht, dass das jetzt eine freie Entscheidung sein kann und du, die du da komplett verhüllt sitzt und sagst, hä, Quatsch, ihr seid doch komplett, was sagst du da? Ferngesteuer vom Patriarchat oder so, wo man sich so denkt, so, ja, genau das nämlich. Also ist das auch deine Art, wie du das so ein bisschen von innen verändern möchtest? Und dass du, könntest ja auch sagen, diese Filme mache ich nicht, weil ich habe keinen Bock auf das Thema.
Ja, ich versuche da die Balance zu halten, weil, wie gesagt, mit Contra habe ich gemerkt, dass ich mir da so ein bisschen natürlich so eine Schiene wieder aufmache.
Ja, ja.
Aber ich suche, wenn ich aussuche, was ich mache, dann sind das ganz viele Faktoren. Und es ist nicht nur, oh, das ist gesellschaftlich wahnsinnig relevant, sondern es ist auch immer, wer macht Regie, wer spielt noch mit, was spiele ich an sich sozusagen. Und jetzt war es eben bei Freibad so, dass das alles gepasst hat. Und was immer meine höchste Messlatte ist, du machst Unterhaltung und du hast gefühlt eine Debatte, die du damit anstößt oder weiterbringst. Das ist immer für mich die Top-Kombination für einen Film, das über Humor zu machen und dann auch nicht mit dem Zeigefinger, sondern so, dass Leute rausgehen und darüber nachdenken, über Dinge, die gesagt wurden oder so. Und deswegen, ich glaube, wenn ich jetzt drei Manta Mantas machen würde, dann würde ich danach überlegen, ob ich nicht mal wieder ein Freibad oder ein Contra mache, wenn ich die freie Wahl habe, sozusagen. Aber es geht eher um die Balance und jetzt nicht aktiv darum, nur politisch relevanten Film sein kann, Filme zu machen. Deswegen hat es sich jetzt bei Freibad einfach so ergeben und da fand ich einfach diesen Mikrokosmos spannend. Also ich finde Frauen zum Beispiel schon immer spannend, wenn sie ab 10 Frauen meinetwegen in einer Gruppe sind. Das hat so eine spannende Dynamik, die ich manchmal liebe und manchmal verfluche. Ja. Und dass ich da diesen Burkini trage, das war für mich gar nicht so. Wenn ich jetzt sage, es war nicht wichtig, will ich das Thema nicht absprechen, sondern es war aber nicht entscheidend dafür, das zu machen. Und es ist ja auch, selbst wenn man denkt, so ja, sie kennt Alltagsrassismus und keine Ahnung, hat Migrationshintergrund, es ist was ganz anderes.
Ja, klar.
Und auch da wäre es vermessen zu sagen, ja, ich wollte das spielen, weil es liegt ja irgendwie nah an mir dran. Nein, tut es nicht. Ja. Ich kenne diese Welt überhaupt nicht.
Und deswegen, gerade das ist auch wichtig, dass du das nämlich sagst, finde ich.
Ja.
Also ist natürlich nicht nur wichtig, dass du das sagst, aber genau das ist, finde ich, gut, dass wir das jetzt hier nochmal angesprochen haben. Weil man nämlich nicht genau sagen kann, so, du hast braune Haare und alle sind gleich, alle machen die gleichen Erfahrungen. Also diese Gleichmachung von Menschen, die vermeintlich anders sind, das ist ja genau das Problem.
Also wirklich furchtbar. Also wenn du sagst, alle blonden Frauen haben die gleichen Probleme. Das wäre einfach so eine dumme Aussage und die wird aber andersrum eigentlich oft getroffen. So. Mhm. Aber wo ich nur... Also was ich eigentlich sagen wollte, ich habe nicht danach ausgesucht, sondern es haben viele Dinge gepasst und ich freue mich über alles, was dann eben noch eine Relevanz hat.
Mhm. Jetzt noch zum Abschluss.
Ja.
Man merkt, finde ich, wenn Leute dich jetzt vielleicht durch dieses Gespräch kennengelernt haben, dass du ein super disziplinierter Mensch bist, der das irgendwie auch sehr liebt, seinen Job zu machen, zu arbeiten, voranzukommen, darin besser zu werden. Warum machst du das? Also was ist dein Antrieb dabei?
Ich weiß nicht, wo Leidenschaft daraus entsteht. Also die ist wahrscheinlich einfach oft da. Aber vor allem jetzt in der Situation, in der ich bin, ich zahle meine Miete wirklich ganz pragmatisch von Dingen, die ich liebe, die Spaß machen, die so geil sind, die nicht körperlich in dem Sinne anstrengend sind und vergleichbar sind mit anderen Sachen. Also ich habe, deswegen finde ich immer lustig, wenn Leute sagen, ich bin so diszipliniert, dann sitze ich so und denke so, Leute, ich verdiene mein Geld damit, dass ich bei Wer steht mir die Show sitze. Das ist doch absurd irgendwie. Ja. Und ich bin aber so dankbar dafür, dass ich das machen darf. Und ich glaube, das ist so eine Motivation zu sagen, geil, wenn ich das noch in 20 Jahren machen darf, wie glücklich kann ich sein? Und es muss aber eben auch nicht die Medienbranche sein für einige, sondern es geht ja nur darum, das, was du dir immer vorgestellt hast, irgendwann machen zu dürfen. Und wenn das jetzt eine Konditorei ist, die du aufmachen willst, fine for me. So. Mhm. Für mich ist das die Medienbranche und Schauspiel und eben Entertainment. So. Und das ist meine Motivation vor allem. Ich habe immer so ein bisschen die Hoffnung, dass es eben ein bisschen was verändern kann und gleichzeitig glaube ich den Realismus, dass es die Welt nicht verändern wird. Aber ja, wie gesagt, es muss auch nicht immer ein Manta-Manta sein, es muss nicht immer ein Kontra sein. Die Balance zwischen allem ist das Wichtige und das motiviert mich eigentlich.
Ich glaube, du brauchst dir keine Sorgen machen, dass du in 20 Jahren nicht noch viel, viel größere Filme spielen wirst. Ich freue mich sehr, mir das anzugucken. Ich freue mich auch auf unsere Bahnfahrt in 5 Jahren, wo ich dann ein großes Upgrade bekomme und Update. Was alles passiert ist. Und wünsche dir natürlich viel Erfolg mit dem neuen Film Freibad.
Dankeschön. Wünsche ich dir auch. Nicht mit Freibad, aber mit einem anderen.
Dankeschön.
Ich hoffe sehr, dieser Podcast hat euch Spaß gemacht. Falls ja, dann könnt ihr ihn sehr gerne unterstützen. Und zwar, indem ihr ihn bewertet, indem ihr einen Kommentar hinterlasst. Ihr könnt auch sehr gerne folgen oder den Podcast an eure Freunde und Freundinnen weiterempfehlen. In 14 Tagen kommt eine neue Folge, dann mit dem Podcaster Matze Hielscher.